2. Könige 2. Wir sind so bis zum Ende des Kapitels gekommen, nicht ganz fertig geworden. Machen heute ab Vers 19 weiter. Wir sind hier in der Geschichte Israels und Judas, Nordreich, Israel mit Hauptstadt Samaria, Südreich, Juda mit Hauptstadt Jerusalem. Und wir sind in dieser Geschichte jetzt gerade im Nordreich Israel. Und zwar sehen wir so ein gutes Stück vom Leben des Propheten Elisa. Letztes Mal haben wir gesehen, wie Elia, sein Lehrmeister, sein Vorbild, wie der in den Himmel aufgefahren ist und seinen Jünger Elisa zu seinem Nachfolger eingesetzt hat. Und wie der bevollmächtigt wurde und ausgestattet wurde. Elia hat den Löffel abgegeben sozusagen und auch seinen Mantel weitergegeben an Elisa. Und Elisa hat gebetet, der eine Wunsch, den er hat, ist, dass er den doppelten Anteil bekommt von dem Geist des Elia. Das heißt, das Erbteil des Erstgeborenen, das ist damit gemeint. Also er möchte sein Erbe antreten, auch sein geistliches Erbe. Und das ist passiert. Elisa kam zurück, schlug mit dem Mantel auf den Jordan, der Jordan hat ihn geteilt und alle Prophetenjünger haben anerkannt, dass er der Nachfolger ist von Elia. Sehr interessant, Elia ist so der feurige Prophet, der sehr viel zurechtgewiesen hat, sehr viel Gericht gepredigt hat. Elisa ist so mehr der barmherzige Prophet, der sehr viel gedient hat, geheilt hat. Elisa ist der Prophet im Alten Testament, der die meisten Wunder getan hat. Und sehr viele persönliche Wunder werden wir heute sehen, wo er einer mittellosen Frau hilft, wo er einen Sohn von den Toten auferweckt, wo er Brot vermehrt, um die Menschen zu speisen. Sehr interessant, sehr viele Parallelen in dem Dienst von Elisa und Jesus eigentlich. Und ich finde es interessant, Elia, Johannes der Täufer war der Vorläufer von Jesus. Elia, Gericht, gepredigt, Buße, das war der Dienst von Johannes dem Täufer. Er kam im Geist Elias. Und dann sehe ich im Dienst von Elisa eigentlich viel Parallelen zum Dienst Jesu. Mehr so das Barmherzige, die Gnade Gottes, das Dienen der Menschen. Wie gesagt, auch Jesus hat Tote auferweckt und er hat Brot vermehrt und er hat geheilt. Sehr interessante Parallele. Vielleicht ist das so ein Bild aus dem Alten Testament auch wieder auf Jesus hin und auf seinen Vorläufer, den Johannes den Täufer. Letztes Mal sind wir nicht ganz fertig geworden im Kapitel 2. Der Elisa war jetzt bei Jericho. Und im Vers 19 geht es weiter. Die Männer der Stadt sagten zu Elisa, sieh doch, die Lage der Stadt ist gut, wie mein Herr sieht, aber das Wasser ist schlecht. Darum kommt es im Land zu Fehlgeburten. Also irgendwas war faul an dem Wasser. Da sagte er, bringt mir eine neue Schale und tut Salz hinein. Und sie brachten sie ihm. Und er ging hinaus zu der Quelle des Wassers, warf das Salz hinein und sagte, so spricht der Herr, ich habe dieses Wasser gesund gemacht. Nicht mehr soll Tod und Fehlgeburt daraus entstehen. Und das Wasser wurde gesund bis auf diesen Tag nach dem Wort, das Elisa geredet hatte. Also ein Barmherzigkeitsdienst von Elisa. Kann man, glaube ich, nicht irgendwie naturwissenschaftlich erklären, dass ein bisschen Salz in der Quelle reingeleert das Wasser reinigen kann von Bakterien oder was immer da drin war. Ein Wunder, ich glaube, dass dieses Salz symbolisch ist. Im Alten Testament wird manchmal von dem Salzbund gesprochen, den Gott mit uns hat. Das heißt, ein beständiger Bund, den er mit seinem Volk geschlossen hat, dass Gott ein treuer Gott ist. Vielleicht soll das Salz daran erinnern. Mich erinnert Salz auch an das, was Jesus im Neuen Testament gesagt hat, wo er zu uns gesagt hat, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Und Jesus schickt uns in diese Welt, um zu heilen, um andere Menschen heil zu machen, um die gute Nachricht, die heilende Nachricht von dem, was Jesus für uns getan hat, weiterzugeben und um Menschen zu dienen. Und auch wir dürfen so ein Salz sein, was eine verunreinigte Quelle, ein Wasser, wenn wir so das Bild verwenden wollen, reinigen dürfen. Das ist unsere Aufgabe als Christen. Wir dürfen einen reinigenden Einfluss haben in dieser Welt. Und die Welt braucht es ganz sicher. Die Welt, wir studieren jetzt am Sonntagmorgen im 2. Timotheus, Kapitel 3, diese Liste der Menschen in den letzten Tagen. Diese Welt geht den Bach runter. Und das Gute dran ist, je finsterer es ist, desto heller scheint das Licht. Ich glaube, Gott gibt uns wirklich eine Gelegenheit, eine außergewöhnliche Gelegenheit in dieser Zeit, in der wir leben, dass wir Menschen auf ihn hinweisen dürfen. Er hat gesagt, geht hinaus, seid Licht, seid Salz. Wir wollen als Christen nicht nur uns so einen Kuschelclub irgendwie in der Gemeinde haben und zusammenkleben. Das ist gut, das ist schön, wo wir einander ermutigen, wo wir uns stärken am Wort Gottes, Gott gemeinsam anbeten. Aber dann, wenn wir aus dieser Tür hinausgehen, da betreten wir unser Missionsfeld. Und das ist gut. Ich glaube, Vernon McGee hat mal gesagt, die Christen sind so ähnlich wie Rindermist. Wenn sie zusammenklebt, dann fängt es an zu stinken, na, aber verteilt kann sehr viel Gutes tun. Und so sagt Jesus uns, wir dürfen rausgehen, verteilt euch. Wir kommen zusammen zur Gemeinschaft, um einander zu stärken, um auferbaut zu werden, gestärkt vom Heiligen Geist, und dann gehen wir hinaus, jeder an unserem Platz. In unseren Arbeitsplatz, in unsere Familien, mit unseren Freunden. Und da dürfen wir Licht sein und Salz sein. Salz, was andere Menschen durstig macht, nach mehr von Jesus oder Jesus zu kennen. Und wir dürfen einen heilenden, einen reinigenden Einfluss haben, dort, wo Gott uns hinstellt. Vers 23, auch eine schräge Geschichte. Und er ging von dort hinauf nach Bethel. Wie er nun den Weg hinaufging, kamen kleine Jungen aus der Stadt heraus und verspotteten ihn und sagten, komm herauf, Kahlkopf, komm herauf, Kahlkopf. Er aber wandte sich um, sah sie an und verfluchte sie im Namen des Herrn. Da kamen zwei Bärinnen aus dem Wald und zerrissen von ihnen 42 Kinder. Und er ging von dort weg zum Berg Karmel und von da kehrte er nach Samaria zurück in die Hauptstadt. Klingt ganz schön brutal, oder? Das sind diese armen kleinen Kinder, die hier rumspielen und ein bisschen Spaß machen. Aber es ist nicht das Bild. Wir haben nicht das richtige Bild im Kopf. Es ist ein bisschen unglücklich übersetzt mit Kinder oder kleine Kinder. Dieses Wort hier wird eher für Jugendliche verwendet. Es wurde für Josef verwendet im Alten Testament zum Beispiel, für David. Also irgendwo zwischen 12 und 30 Jahren passt alles in diese Kategorie. Ich glaube nicht, dass das so eine unschuldige Schar von spielenden Kindern war. Das waren die Dorfproleten. Das waren die Halbstarken dieser Stadt, der Pöbel. Und die pöbeln hier den Elisa an. Glatzkopf war ein Schimpfwort. Wir wissen nicht, ob Elisa glatzköpfig war oder nicht, aber ich habe gelesen, dass es im Nahen Osten in der Gegend eigentlich nicht häufig vorkam, dass jemand eine natürliche Glatze hatte. Sie haben sich eine Glatze geschoren, wenn sie ein Gelübde abgelegt haben. Also sie beschimpfen hier den Propheten. Und ich habe auch gelesen, was hier übersetzt ist mit komm herauf, kann genauso gut heißen wie geh hinauf. Vielleicht eine Anspielung an Elia, der ja gerade zuvor in den Himmel aufgenommen wurde, dass sie ihm sozusagen sagen, ja, hau du auch ab, geh hinauf in den Himmel, du Glatzkopf, beschimpfen ihn nicht. Ich weiß nicht, was wir heute sagen würden. Gammler, Vollidiot, hau ab. Das ist, was hier vor sich geht. Sie machen sich lustig über den Propheten, sie verspotten Gottes Wort. Bethel war einer der Orte, wo diese Götzenbilder aufgestellt waren. Und das war was, was Gott im Alten Testament, im Gesetz des Mose verheißen hat. Da heißt es im 3. Mose 26, wenn ihr euch mir entgegenstellt und mir nicht gehorchen wollt, dann werde ich euch weiter schlagen und zwar siebenfach nach euren Sünden. Und ich werde die Tiere des Feldes unter euch senden, dass sie euch kinderlos machen und euer Vieh ausrotten und euch an Zahl verringern und eure Wege sollen öde werden. Also ist es hier nicht so, dass Elisa irgendwo einen Fluch ausspricht. Die waren schon unter diesem Fluch des Gesetzes. Gott hat dem Volk Segen und Fluch vorgelegt. Segen, wenn sie ihm nachfolgen, wenn sie ihm treu sind, und Fluch, wenn sie ihm nicht nachfolgen, wenn sie ihm untreu sind. Und wir sehen hier ein Gerichtshandeln von Gott. Kamen zwei Bärinnen aus dem Wald, so wie es hier im 3. Mose steht. Tiere des Feldes. Und zerrissen von ihnen 42 Kinder oder eher 42 Dorfproleten. Weißt du, was die Lektion für uns heute ist? Mach dich nicht lustig über Glatzköpfe im Bärengebiet. Ich weiß es nicht, lesen wir weiter. Und Joram, der Sohn Ahabs, wurde König über Israel in Samaria im 18. Jahr Josaphats, des Königs von Juda. Und er regierte 12 Jahre. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, doch nicht wie sein Vater und seine Mutter, weil er den Gedenkstein des Baal beseitigte, den sein Vater gemacht hatte. Doch hielt er fest an den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, der Israel zur Sünde verführt hatte. Er wich von ihr nicht ab. Also er hat diese Baals Denkmäler, Gedenksteine da entfernt, aber er hielt an diesen goldenen Kälbern oder Stierbildern fest, die den Gott Israels eigentlich repräsentieren sollten, aber falscher Gottesdienst gegen dem, was Gott offenbart hat und was er möchte von seinem Volk. Und ja, er war der Sohn von Ahab, dem bösesten König von Israel, und seine Frau war Isabel, schlimmste Frau im Alten Testament. Und der Sohn war nicht viel besser. Ein bisschen besser. Es ging nicht mehr viel schlimmer, aber auch kein gutes Zeugnis hier in der Schrift über ihn. Vers 4, und Mesha, der König von Moab, war Schafzüchter und lieferte dem König von Israel 100.000 Lämmer und 100.000 ungeschorene Widder als Tribut. Und es geschah, als Ahab gestorben war, da brach der König von Moab mit dem König von Israel. Hat diese Gelegenheit genutzt, der alte König, der politisch sehr stark war, ist gestorben. Und der Moabiterkönig nutzt diese Gelegenheit, jetzt zu rebellieren gegen die Vorherrschaft von Israel. Nun zog der König Joram in jener Zeit von Samaria aus und musterte ganz Israel. Und er ging hin und sandte zu Josaphat, dem König von Juda, und ließ ihm sagen, der König von Moab hat mit mir gebrochen. Also sie haben nicht gemeinsam gekotzt, sondern er ist abgefallen von Israel, hat den Tribut nicht mehr entrichtet. Willst du mit mir gegen Moab in den Kampf ziehen? Und er sagt, ich will hinaufziehen. Waren beide nicht freundlich gesinnt, Israel und Juda, aber gegen den gemeinsamen Feind haben sie sich verbündet. Und war ein bisschen das Problem von König Josaphat von Juda, der eigentlich ein guter König war. Er hat sich mit den falschen Leuten eingelassen, hatte ja schon hier diesen Krieg, wo er mit Ahab gegen die Aramäer, glaube ich, in den Krieg gezogen ist. Mit Ahab, dem Vater von Joram. Und das war schon keine gute Sache, da wäre er fast ums Leben gekommen. Und jetzt lässt er sich mit seinem Sohn ein. War dann jetzt sehr weise, der König Josaphat. Und er sagt, ich will hinaufziehen, ich bin wie du und mein Volk wie dein Volk, meine Pferde wie deine Pferde. Und er sagte, wahrscheinlich der Joram jetzt wieder, welchen Weg wollen wir hinaufziehen? Fragt hier den älteren, erfahrenen König
nach der Strategie. Und er sagte, den Weg durch die Wüste Edom. Moab war auf der östlichen Seite des Toten Meeres, dieses Gebiet. Und was sie jetzt gemacht haben, sie sind unter dem Toten Meer, südlich vom Toten Meer, die Wüste durchgezogen. War nicht der direkte Weg, vielleicht so als Überraschungsangriff auf die Moabiter. Und so zogen der König von Israel und der König von Juda und der König von Edom aus. 1. Könige Kapitel 22 haben wir gelernt, dass Edom unter der Herrschaft von Juda war damals. Also die mussten mitziehen, die Edomiter. Als sie nun einen Umweg von 7 Tagen gemacht hatten, gab es kein Wasser mehr für das Heer und für das Vieh, das in ihrem Gefolge war. Das war keine besonders gute Kriegsplanung, damit nicht ausreichend Wasser loszuziehen. Ich weiß nicht, vielleicht hatten sie da irgendwelche Quellen gekannt, auf die sie gehofft haben, und die waren dann vertrocknet. Auf jeden Fall, jetzt sitzen die Heere von 3 Nationen in der Wüste fest, ohne Wasser. Keine schöne Situation. Es geht hier um Leben und Tod. Da sagte der König von Israel, wehe, der Herr hat diese 3 Könige gerufen, um sie in die Hand Moabs zu geben. Hatte offensichtlich ein schlechtes Gewissen. Aber ein böser König hat nicht nach dem Herrn gelebt. Und jetzt sagt er, der Herr will uns umbringen. Wie so viele Leute heute. Wenn das Leben gut läuft, dann sind sie selbst dafür verantwortlich und wollen mit Gott nichts zu tun haben. Aber sobald was falsch läuft, ist der Herr schuld. Dafür ist er dann gut genug. Warum lässt Gott das zu? Josaphat aber sagte, ist hier kein Prophet des Herrn, dass wir den Herrn durch ihn befragen können? Das war ein positives Merkmal an Josaphat, dass er ein Mann war, der ständig nach dem Willen des Herrn gefragt hat. Und wenn er es gleich getan hätte, wären sie wahrscheinlich gar nicht erst in der Wüste gelandet. Aber er sagt, nee, lass uns den Herrn befragen. Keine voreiligen Schlüsse ziehen. Da antwortete einer von den Dienern des Königs von Israel und sagte, Elisa ist hier, der Sohn des Schafat, der Wasser über Elias Hände goss. Interessant, offensichtlich hat Gott den Elisa auch hier in den Süden runtergeschickt. In das Gebiet von Juda eigentlich. Und seht hier die Bezeichnung von Elisa. Er sagt, Elisa ist hier, der Wasser über Elias Hände goss. So wird Elisa, dieser größte Wunderwirker im Alten Testament, bezeichnet. Ein demütiger Diener. Das ist, was Elisa war. Und ich glaube, deswegen konnte Gott ihn so großartig gebrauchen. Weil das war, was Elia war. Er war ein demütiger Diener. Und dazu sind wir berufen. Und Jesus sagt, wenn wir treu sind im Kleinen, dann kann Gott uns über Größeres stellen. Was es von Jesus heißt. Jesus hat gesagt, wenn jemand unter euch groß werden will, wird er euer Diener sein. Und wenn jemand unter euch der Erste sein will, wird er euer Sklave sein. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das ist, worum es im Dienst geht oder im Leben von jedem Christen. Dass wir Diener sind. Nicht uns bedienen lassen, sondern dass wir dienen. Dass wir gebende Menschen sind. Nicht Leute, die ständig was haben. Sondern nein, ich will geben. Jesus sagt, dass wir unser Leben verleugnen. Uns selbst, unsere Selbstsucht. Dieses Selbstsüchtige, das ich, das muss weg auf die Seite gekreuzigt werden. Und selbst verleugnen und ihm nachfolgen. Uns selbst verleugnen und selbst auf den Altar, um anderen zu dienen, aufopfern zu dienen. Und die Sache ist, dass Jesus sagt, wenn wir das tun, dann werden wir Leben in Fülle finden. Wer sein Leben festhalten will an seiner Selbstsucht, der wird sein Leben verlieren, sagt Jesus. Aber wer sein Leben verliert um meinetwillen, der für mich lebt und für andere, Gott lieben mit allem, was wir sind und den Nächsten wie uns selbst, wenn wir so leben, dann werden wir wahres Leben finden, sagt Jesus. Wahre Lebensqualität. Das ist so dieses christliche Urprinzip, was uns manchmal als Paradox erscheint. Wir denken, wenn es sich alles um mich dreht und alle mir dienen und ich alles habe, was ich will, dann wird es mir gut gehen, dann werde ich glücklich sein. Das sind die Leute, die in der Klapse sitzen. Britney Spears und Robbie Williams und wie sie alle heißen. Aber wenn wir unsere Selbstsucht aufgeben und sagen, nee, ich will dir dienen. Darum geht's. Ich bin ein Diener, das ist mein Leben. Ich lebe für dich, Jesus, und diene anderen für dich. Dann werden wir ein reiches, erfülltes Leben haben. Elisa ist hier der Sohn des Schafats, der Wasser über Elias Hände goss. Und Josaphat sagte, das Wort des Herrn ist bei ihm. Da gingen der König von Israel und Josaphat, der König von Edom zu ihm hinab. Und Elisa sagte zum König von Israel, was habe ich mit dir zu tun? Geh zu den Propheten deines Vaters und zu den Propheten deiner Mutter. Zu diesen Götzenpropheten. Elisa war nicht viel freundlicher als Elia zu seinem Vater. Sehr geradliniges Wort, sehr zurechtweisend. Der König von Israel aber sagte zu ihm, nein, hat doch der Herr diese drei Könige gerufen, um sie in die Hand Moabs zu geben. Da sagte Elisa, so wahr der Herrscher an lebt, vor dem ich stehe, für wahr, wenn ich nicht auf Josaphat, den König von Juda, Rücksicht nehme, so würde ich dich weder anblicken noch beachten. Wenn wir auf Gottes Seite sind, ist Gott mit uns. Wenn wir gegen Gott leben, dann ist er nicht mit uns. Und Elisa lässt hier keinen Zweifel dran, wo der König von Israel steht. Will mit ihm nichts zu tun haben. Vers 15, und nun holt mir einen Saitenspieler. Und es geschah, als der Saitenspieler spielte, da kam die Hand des Herrn über ihn. Und er sagte, so spricht der Herr. Interessant. Elisa war wütend und sagte, jetzt muss ich erstmal ein bisschen Lobpreismusik hören, um wieder runterzukommen. Um meinen Geist zu öffnen für Gott. Und das ist ein Grund, warum wir den Herrn anbeten in unseren Gottesdiensten, warum wir Lobpreis machen. Weil es wirklich unseren Geist öffnet für Gott, unseren Blick auf ihn richtet. Das bewirkt was in unserem Leben. Man kann es nicht genau erklären, aber da ist was in Lobpreis, was eine geistliche Veränderung schafft in unserem Leben. In Epheser 5 sagt uns der Herr, berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Wenn wir dem Herrn singen und spielen in unserem Herzen, Gottes Wort singen, Gebete singen zu ihm, da ist Kraft drin, da werden wir voll Geist, heißt es. Kann der Heilige Geist uns kontrollieren und erfassen und hat unsere Aufmerksamkeit und er kann zu uns sprechen. Und so oft passiert es in der Anbetungszeit, dass der Herr ein Wort schenkt oder einen Eindruck schenkt. Das Ganze funktioniert natürlich genauso umgekehrt. Der Teufel kennt dieses Prinzip auch, die Macht von Musik eigentlich. Und wenn wir uns Musik reinziehen mit perversen oder satanischen Texten, mit diesen rebellischen Einstellungen und einfach falschen Dingen, Sex, Drugs und Rock'n'Roll, dann beeinflusst uns das auch. Dann müssen wir uns nicht wundern, wenn wir dann plötzlich eine rebellische Einstellung haben, den Eltern gegenüber von mir aus. Es beeinflusst. Deswegen ist wichtig, was wir reinlassen in unseren Kopf. Also er holt sich hier einen Lobpreisleiter, der spielt ein bisschen Anbetungsmusik und während Elisa so seine Songs zu Gott singt, kommt die Hand des Herrn über ihn und er spricht zu ihm. Und er sagte, so spricht der Herr, macht in diesem Tal Grube an Grube. Es ist interessant, es ist gut, dass sie den Herrn befragen, ne? Weil auf die Strategie wären sie nie von alleine gekommen. Ich glaube nicht, dass Josaphat gesagt hat, wir wollen Gruben graben in der Wüste. Das war sowieso unser Plan. grabt Gruben. Denn so spricht der Herr, ihr werdet keinen Wind sehen und keinen Regen sehen, und doch wird sich dieses Tal mit Wasser füllen, sodass ihr trinken könnt, ihr und eure Herden und euer Vieh. Und das ist noch zu gering in den Augen des Herrn, er wird auch Moab in eure Hand geben, und ihr werdet jede befestigte Stadt und jede auserlesene Stadt schlagen, und ihr werdet alle guten Bäume fällen und alle Wasserquellen verstopfen und jedes gute Feld mit Steinen verderben. Und es geschah am Morgen zur Zeit, da man das Speisopfer opfert, als wie Gott die Zeit misst, siehe, da kam Wasser aus der Richtung von Edom her und das Land füllte sich mit Wasser.
Interessante Sache hier, die graben Gruben in der Wüste. Und ich denke, das war keine einfache Strategie, das den Soldaten zu verkaufen. Stell dir vor, hier ein Heer, was in der Wüste sitzt, die Leute sind durstig, vielleicht schon am Verdursten teilweise, und dann kommen die Könige zurück und sagen, alle Mann an die Schaufeln, wir graben jetzt Gruben in der Wüste. Harte Arbeit, schweißtreibend. Wahrscheinlich genau gegen das, wonach die sich gefühlt haben. Aber Gott hat es gebraucht. Und Gott hat diese Gruben mit seinem Wasser, was irgendwie hat er das Land überfluten lassen, ohne Regen. Und hat diese Gruben mit Wasser gefüllt. Wir sehen hier ein Prinzip des Glaubens. Glaubensschritte zu machen. Gehorsamsschritte, selbst wenn wir noch nichts sehen. Seht ihr, Gott wollte versorgen, er wollte ein Wunder tun, aber er hat das nicht unabhängig getan von dem Volk. Gott hat die Gruben nicht selber gegraben, irgendwie Blitze einschlagen lassen oder Kometen vom Himmel, ein paar Krater produziert und dann die mit Wasser gefüllt. Nee, die mussten erst im Glauben die Gruben ausheben. Und dann hat Gott das gefüllt. Das ist auch in unserem Leben oft so. Und was interessant ist, wenn sie wenig Gruben gegraben haben, wäre wenig gefüllt. Restliche Wasser wäre einfach vorbeigeschwommen. Wenn sie viele Gruben graben, wird viel gefüllt. Also das Ausmaß, in dem sie gesegnet werden und gefüllt werden und beschenkt werden mit Wasser, mit Gottes Segen, hängt direkt zusammen mit ihrer Vorbereitung. Und das ist auch oft so in unserem Leben, wo Gott uns herausfordert, Schritte im Glauben zu machen. Manchmal müssen wir das machen, bevor Gott es füllt. Ich erinnere mich an die erste Jesus Night zum Beispiel, wo Gott gesprochen hat in unser Pastorengebetstreffen, wo wir zusammen waren, dass er sowas machen will. Und wir angefangen haben zu organisieren. Und so geschafft. Und es war viel Arbeit und wir wussten nicht wirklich, was wir tun. Und wir wussten nicht, ob da 10 Leute hinkommen oder 100 oder 500. Am Ende waren es fast 1000, ne, um 1000 Leute rum. Und Gott hat mehr gegeben, als wir erwartet haben. Ich zumindest. Ich hatte einen kleinen Glauben. Aber Gott hätte es nicht füllen können, wenn wir nicht vorher sozusagen die Gruben ausgehoben hätten, vorbereitet hätten. Auch in unserem täglichen, in unserem persönlichen Leben. Dann manchmal sagen wir, oh, ich bin so trocken und stille Zeit, ich lese in der Bibel, ich kriege irgendwo nichts raus und vielleicht sollte ich aufhören zu lesen, weil es eh egal ist. Aber ich glaube, so dieses beständige Grubengraben in unserem Leben, diese beständige Vorbereitung, damit Gott uns füllen kann mit seinem Segen. Ich will täglich in seinem Wort sein, täglich die Gemeinschaft mit ihm suchen, ihn anbeten, zu ihm singen. Ich grab so Gruben in meinem Leben und dann kann Gott füllen mit seinem Segen. Sind manchmal auch Glaubensschritte, einfach so im Alltag. Ne? Sind nicht immer nur diese großen Events oder diese großen Dinge, wo Gott uns herausfordert, sondern oft ist es in unserem Alltag, da treu zu sein, da dran zu bleiben. Aber uns vorzubereiten, damit Gott füllen kann. Ich glaube, Erweckung passiert nicht irgendwie in einem Vakuum. Gott möchte, dass wir unsere Herzen bereiten. Und dann kann er erfüllen, über die Maßen, mit sich selbst. Er ist unendlich. Und als alle Moabiter hörten, Vers 21, dass die Könige heraufgezogen waren, um gegen sie zu kämpfen, da wurden sie zusammengerufen von jedem an, der das Schwert umgürten konnte, und darüber, und sie stellten sich an der Grenze auf. Und als sie sich früh am Morgen aufmachten und die Sonne über dem Wasser aufging, da sahen die Moabiter das Wasser gegenüber rot wie Blut. Und es hat ja nicht geregnet, die wussten da nicht, dass da drüben Wasser ist. Und scheinbar in dem Rot des Sonnenaufgangs hat das ausgesehen wie Blut. Also wie der Prophet gesagt hat, Gott verwendet das Wasser nicht nur, um sie zu retten, um sie zu versorgen, um den Durst zu stillen, sondern auch um den Feind zu schlagen. Und sie sagen, das ist Blut. Ganz sicher haben sich die Könige bekämpft und sich gegenseitig erschlagen. Ist schon mal vorgekommen. Haben wir vor nicht allzu langer Zeit gelesen, so eine Begebenheit. Nun auf zur Beute, Moab. Also sie laufen jetzt so sorglos dorthin, in ihren Gedanken einfach, um Beute einzusammeln. Als sie aber zum Lager Israels kamen, da erhob sich Israel und sie schlugen die Moabiter, dass sie vor ihnen flohen. Israel aber drang ins Land ein und schlug Moab vernichtend. Und sie rissen die Städte nieder und auf alle guten Felder warfen sie jeder seinen Stein und füllten sie damit an und sie verstopften alle Wasserquellen und fällten alle guten Bäume, bis nur noch die Steinmauer von Kir Heres standhielt. Und die Schleuderer umzingelten die Stadt und beschossen sie. Als aber der König von Moab sah, dass ihm der Kampf zu heftig war, nahm er 700 Mann mit sich, die das Schwert zogen, um gegen den König von Edom durchzubrechen, aber es gelang ihnen nicht. Also er versucht hier rauszukommen aus dieser belagerten Stadt, hat es nicht geschafft. Vers 27, dann nahm er seinen erstgeborenen Sohn, der an seiner Stelle König werden sollte, und opferte ihn als Brandopfer auf der Mauer. Es waren diese perversen Götter dieser heidnischen Nationen. Haben Kinder geopfert. Wir wissen nicht, wie alt der Sohn war. Vielleicht war er auch schon erwachsen, auf jeden Fall den Thronfolger hat er umgebracht. Und da kam ein großer Zorn über Israel und sie zogen von ihm ab und kehrten in ihr Land zurück. Vielleicht, weil sie auch gesagt haben, okay, der Nachfolger ist ums Leben gekommen, aber für die war das so ekelhaft, so, man muss sich vorstellen, dass er auf der Mauer hier seinen Sohn verbrennt. Grausame Religion. Wir sind heute auch nicht viel besser. Ne? Wir praktizieren Abtreibung und verbrennen die Kids halt durch Salzsäure oder sonstige Mittel. Aber dieselbe Philosophie. Das war damals die Philosophie. Die haben diese Fruchtbarkeitsgötze mit Sex angebetet. Ne? Freier Sex. Sexuelle Revolution ist nichts Neues eigentlich. Das haben die damals schon praktiziert. Und dann die ungewollten Kinder, die dabei entstanden sind, da gab es einen anderen Gott, dem haben sie dann die Kinder verbrannt. Ist heute nicht viel besser. Ich verbrenne mein Kind, um Sieg zu haben, um den Erfolg zu haben, den ich will. Das war die Einstellung von dem König. Ich lasse mein Kind abtreiben, weil ich will mein Studium fertig machen. Oder es hindert meine Karriere. Das passt mir jetzt nicht in meine Lebensplanung. Ich habe schon 3 Kinder, ich will nicht noch eines. Also weg damit. Selbe Philosophie, selbe Götzendienst in unserer Zeit heute. Das ist furchtbar. 120.000 im Jahr, laut der offiziellen Statistik. Inoffizielle sagen bis zu 300.000 vielleicht. Und Deutschland ist eine aussterbende Nation. Die Kids fehlen uns. Wir bringen unsere eigene Rente um, im Prinzip. Nicht, dass das wichtig ist, das ist nur Geld. Aber wie furchtbar das ist. Wenn Eltern ihr eigenes Kind umbringen, eigentlich unvorstellbar. Und Israel ist so abgestoßen davon, dass sie zurückkehren in ihr Land. Lesen wir noch die nächste Geschichte, schauen wir einfach, wie weit wir kommen. Ich möchte nicht jedes Mal überziehen. Ich wollte das ganze Kapitel 4 noch machen, ich weiß nicht, ob wir das alles schaffen. Aber lesen wir die erste Geschichte. Elisa und der Ölkrug der Witwe. Sehen da dasselbe Prinzip wie in der vorhergehenden Geschichte, also es passt oder hängt eh auch zusammen. Und eine Frau von den Frauen der Prophetensöhne, also der Jünger von Elia und Elisa, schrie zu Elisa: Dein Knecht, mein Mann, ist gestorben und du hast doch selbst erkannt, dass dein Knecht den Herrn fürchtete. Er hat dem Herrn gedient. Nun aber ist der Gläubiger gekommen, um meine beiden Söhne für sich als Sklaven zu nehmen. War damals keine unübliche Sache, hat sich vielleicht Geld geliehen, vielleicht für Saatgut, um anbauen zu können. Und dann ist er gestorben. Und war vielleicht gar keine Ernte da. Und auf jeden Fall, sie konnten das Geld nicht zurückzahlen. Und die Witwen und die Waisen, das waren wirklich die Ärmsten in der Gesellschaft damals. Eine Frau konnte eigentlich nicht wirklich arbeiten in dem Sinn. Und sie stand eigentlich mit nichts da. Und ihr Mann war ein Prophetensohn, er war ein Prophet. Das waren keine reichen Leute. So wie die Leute im vollzeitlichen Dienst heute meistens nicht reich sind. Und die wirklich reich sind, da ist meistens irgendwo ein bisschen was schräg dran. Da stimmt was nicht. Aber die Propheten, ich denke an Samuel. Wenn die Leute hingegangen sind, um einen Propheten zu befragen, haben sie halt ein Brot mitgenommen oder so und haben denen ein Brot gegeben, dafür, dass er ihnen Gottes Wort gebracht hat. Und es war eine gottlose Nation, wahrscheinlich sind nicht viele zu den Propheten gegangen. Und so nehme ich an, dass die nicht besonders reich waren. Auf jeden Fall hat er hier kein Land hinterlassen, kein Erbe hinterlassen. Und jetzt kommt der Gläubiger, der sieht, dass alles weg ist und will die beiden Söhne als Sklaven haben, dass sozusagen die Söhne die Schuld ihres Vaters abarbeiten. Und die Frau kommt zu Elia, zu Elisa, Entschuldigung, und schildert ihm die Situation. Vers 2, da sagte Elisa zu ihr: Was soll ich für dich tun? Sag mir, was du im Haus hast. Sie sagte: Deine Magd hat gar nichts im Haus, als nur einen Krug Öl. Wahrscheinlich Salböl, was der Prophet verwendet hat für seinen Dienst. Und es war wahrscheinlich ein kleiner Krug, eine kleine Flasche, das war sehr teuer. Also nicht viel. Aber immerhin. Das ist ein wunderbares Erbe, was dieser Prophetenjünger seinen Kindern, seiner Familie hinterlassen hat. Das war so das Symbol seines Dienstes. Er war jemand, der dem Herrn gedient hat, der Gott nachgefolgt ist. Er hat ein geistliches Erbe hinterlassen. Und das ist viel wichtiger als das Zeug, was wir unseren Kids hinterlassen. Ist auch gut, in den Sprüchen heißt auch, es ist gut, wenn ein Vater seinen Kindern was weitergeben kann, materiell. Aber was wirklich wichtig ist, ist, dass wir geistlich was weitergeben. Dass die Kids sehen, okay, der Papa, die Mama, die haben den Herrn gedient. Hier die Flasche des Öls, mit denen er Menschen gesalbt hat, für die er gebetet hat, den er gedient hat. Es ist viel wichtiger, dass wir den Kids sowas weitergeben. Dass sie lernen, was es heißt, dem Herrn nachzufolgen und dem Herrn zu dienen. Und wenn wir das tun, ich glaube, ein Prinzip aus dieser Geschichte ist, wird Gott sich auch um den Rest kümmern, um das Materielle. Wie Jesus gesagt hat, wenn wir ihn und sein Reich zuerst suchen, dann wird er alles hinzufügen, was wir darüber hinaus brauchen. Also die Frau sagt, ich habe nichts im Haus als nur einen Krug Öl. Das ist so
wie der Herr das so oft macht, ne? Was hast du gerade? Mose, was hast du in deiner Hand? Ein Stab, okay, wirf ihn auf die Erde. Wurde zur Schlange. Hat das Gott das gebraucht? David, was hast du in deiner Hand? Eine Steinschleuder. Okay, dann verwenden wir die, um den Goliath platt zu machen und den Feind zu besiegen. Was hast du in deiner Hand? Was ist im Haus? Ah, ein Krug Öl, na dann gebrauchen wir den. Prinzip von Gott, er verwendet das, was er uns gegeben hat. Was hat Gott dir gegeben? Was sind deine Gaben, dein Talent oder deine Ressource? Was hast du in der Hand? Gott will das gebrauchen. Stell es Gott zur Verfügung und er kann es füllen, er kann es verwenden. Da sagte er, geh hin, erbitte dir Gefäße von draußen, von all deinen Nachbarinnen, leere Gefäße, aber nicht zu wenige. Dann geh hinein und schließ die Tür hinter dir und hinter deinen Söhnen zu und gieß in all diese Gefäße und was voll ist, stelle beiseite. Und sie ging von ihm weg und schloss die Tür hinter sich und hinter ihren Söhnen zu. Während sie ihr die Gefäße reichten, goss sie ein. Und es geschah, als die Gefäße voll waren, da sagte sie zu ihrem Sohn, reiche mir noch ein Gefäß. Er aber sagte zu ihr, es ist kein Gefäß mehr da. Da kam das Öl zum Stillstand. Und sie kam und berichtete es dem Mann Gottes. Und der sagte, geh hin, verkaufe das Öl und bezahle deine Schulden. Du aber und deine Söhne, ihr könnt von dem restlichen Öl leben. Also, die Frau wird wieder herausgefordert, Schritte im Glauben zu tun. Sie hat diese kleine Flasche mit Salböl. Und der Prophet sagt zu ihr, geh raus, borg dir Gefäße aus. Viele, sagt er, nicht zu wenige. Wir können uns vorstellen, wie diese Frau durchs Dorf läuft und alle anschnorrt. Um irgendwelche Gefäße. Und dann beginnt sie aus dieser kleinen Flasche Öl reinzulernen in die Gefäße. Und das Öl hört nicht auf. Es fließt mehr Öl hinaus, als das Gefäß fassen kann. Und es fließt in andere Gefäße und zwar wieder in dem Ausmaß, in dem die Frau gehorsam war, dem, was Gott ihr gesagt hat. In dem die Frau gewillt war, einen Schritt im Glauben zu machen. Sie ist vielleicht blöd vorgekommen, sich leere Gefäße auszuborgen. Und die Leute haben gedacht, naja, seit ihr Mann gestorben ist, ist er ein bisschen abgedreht, hat ihr ein Haus voll mit Gefäßen rumstehen. Aber wieder, das Ausmaß an Öl, was hier produziert wurde, war genau proportional zu den Gefäßen. Sie konnte sich viele kleine ausborgen, dann hat sie ein wenig bekommen oder sie konnte so richtig mülltonnenweise Gefäße hinstellen, große Dinge, dann hat sie viel bekommen. Wieder dieses Prinzip. Gott fordert uns oft heraus, Gott legt dir was aufs Herz, und sagt, das will ich tun. Beispiel Jesus. Ein anderes Beispiel wäre unser Keller unten. Da müssen viel Arbeit reinstecken. Erstmal ist ein Gefäß. Wir können noch nicht viel sehen. Aber ich glaube, dass Gott uns diese Vision vor 5 Jahren schon gegeben hat, dass er hier was tun will, dass er es gebrauchen will. Also fangen wir an zu arbeiten. Und wir haben gebetet drum, wir haben es bekommen. Das ist ein Wunder von Gott. Dann haben wir gearbeitet, es herzurichten. Und jetzt können wir beten, Gott, füll es. Und vielleicht will Gott uns gebrauchen. Ne? Er gibt seinen Geist ohne Maß, heißt es. Interessant, dass die Bibel uns bezeichnet im 2. Korintherbrief als irdene Gefäße. Wir haben diesen Schatz, sagt der Paulus, in irdenen Gefäßen, diesen Schatz des Evangeliums, diesen Schatz von Jesus, in irdenen Gefäßen. Und Jesus sagt, er möchte unser Leben füllen, sodass es aus uns herausfließt, dass wir überfließen, den Heiligen Geist in dem Maß, dass es überfließt von uns in andere hinein. Seht ihr, Gott hat mehr Öl sozusagen, mehr Geist, als wir beinhalten können. Über das Volumen des Gefäßes hinaus. Es war eine kleine Flasche und es ist mehr rausgekommen, als dem Gefäß entsprochen hat. So ist es in unserem Leben. Wir sind irdene Gefäße. Wir sind kleine, schwache Menschen. Und was können wir schon tun aus eigener Kraft? Was können wir schon tun ohne Gott? Ohne seinen Geist?
Aber dann sagt Gott, ich möchte euch kleine irdene Gefäße nehmen und ich möchte meinen Geist ausgießen, dass er überfließt auf andere und andere Gefäße füllt. Das ist, was Gott durch dich und durch mich tun will. Begrenzt nie Gott, was er tun kann durch einen Menschen, der ihm voll hingegeben ist. Wichtig ist, dass wir hingegebene Gefäße sind, dass wir leere Gefäße sind auch, die er füllen kann. Wir müssen manchmal Schrott rauswerfen, Mülleimer erstmal ausleeren, damit was anderes reingefüllt werden kann. Leere, verfügbare Gefäße. Wieder selbe Lektion eigentlich wie mit diesen Gruben, die sie graben mussten, vorbereiten. Wir bereiten uns vor im Glauben. Und dann bitten wir im Glauben. Jesus sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Er hat auch gesagt, wenn ihr irdischen Väter euren Söhnen gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr der Vater im Himmel, wie viel mehr wird er den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Im Glauben bitten, dann wird er uns füllen und überfließen, ja, über unser eigenes Vermögen hinaus. Wir haben das die Woche wieder erfahren. Manchmal, wo du müde bist und keinen Bock mehr hast, rauszugehen und zu wenig Schlaf gehabt hast und schon Halsweh hast und keine Liebe für die Menschen, und dann macht Gott eine Tür auf und okay, ja, wir gehen raus auf die Straße. Oder wir spielen noch ein Konzert, wir erzählen von Jesus und während du rausgehst, erfährst du, wie Gott dir begegnet und dich füllt mit der Kraft, die du brauchst. Und es fließt über und du hast ein gutes Gespräch mit jemandem und Gott gibt dir Bibelstellen in den Kopf, die du weitersagst, die den anderen Personen genau treffen. Und da ist der Heilige Geist, der fließt und über dein natürliches Vermögen hinaus. Und wenn wir das nie tun, wenn wir immer nur in unserer Komfortzone bleiben, wo wir uns wohlfühlen, wo es uns nicht herausfordert, wo es bequem ist, dann werden wir dieses Überfließen nicht erfahren. Nicht in dem Ausmaß. Es sind Glaubensschritte. Man muss die Gefäße rausstellen, vorbereiten, Schritt im Glauben machen, ohne zu sehen, einfach im Vertrauen auf Gottes Wort. Und dann sagen, Herr, ich bin dieses kleine Fläschchen hier, füll mich. Ich kann das aus eigener Kraft. Aber auf dein Wort hin, wie der Petrus gesagt hat, auf dein Wort. Und dann mache ich diesen Schritt im Glauben und ich bereite mich vor. Und manche Missionare bereiten sich jahrelang vor, irgendwo eine Sprache zu lernen auf ihr Missionsfeld. Ich denke an die Wycliffe Bibelübersetzer. Das ist eine Arbeit von Jahrzehnten. In einer neuen Sprache vielleicht erstmal eine Schrift zu entwickeln und Gottes Wort zu übersetzen. Was da an Vorbereitung reingesteckt wird, um ein Gefäß zu bereiten, das Gott füllen kann. Aber es ist wert. Und ich denke, das sind so die Prinzipien, die wir hier lernen können aus diesen zwei Geschichten. Das eine ist Schritte im Glauben. Wenn Gott spricht, wir wollen nicht einfach drauf losrennen, aber wenn wir auf ihn warten und Gott legt uns was aufs Herz, einen Schritt im Glauben zu machen. Und manchmal ist es wirklich so, dass es proportional ist. Je mehr wir Gott zutrauen, je mehr Gefäße wir aufstellen, desto mehr Frucht oder Öl oder Wasser wird am Ende gesammelt. Desto mehr schaut dabei heraus. Wenn wir kleinen Glauben haben, nur ein bisschen, manchmal gibt Gott gemäß unserem Glauben. Und das zweite Prinzip, was wir lernen können, ist, dass wir uns füllen lassen vom Heiligen Geist als irdene Gefäße. Und dass wir erwarten dürfen, dass Gott mehr tun kann, als wir natürlich in uns haben. Über das Volumen des Gefäßes hinaus. Weil es ist sein Heiliger Geist, es ist sein Öl. Es ist nicht die Flasche, die das Wunder getan hat. Vater, wir danken dir für das Wort. Und ich bitte dich, Herr, dass es uns ermutigt. Mach du es uns konkret und persönlich, was das für uns heißt, für jeden persönlich dort, wo er steht, in seinem Leben. Gott, zeige uns die Bereiche, wo du möchtest, dass wir Schritte im Glauben tun. Wo du uns so ein bisschen rausholen willst aus unserer Bequemlichkeitszone. Und Vater, gib uns Vertrauen,
Zeig uns die Dinge auch, die du rausschmeißen willst aus unserem Gefäß, aus unserem Leben, die nicht zu dir passen, was irgendwo das Öl hindert, durch uns zu fließen, was es zurückhält, was deinen Heiligen Geist betrübt. Und Vater, wir wollen nicht solche sein, die nicht haben, weil sie nicht bitten. Ich möchte dich bitten heute Abend, dass du uns füllst, neu zurüstest mit deinem Heiligen Geist, dass es überfließt aus uns, wie dein Wort es sagt, damit wir zum Segen für andere werden können, Licht und Salz in dieser Welt. Danke, Herr, dass du lebendig bist. Füll uns mit mehr von dir. Und wir wollen nicht zurückhalten, wir wollen nicht verschlossene Gefäße sein, so zum Stinken an. Wir wollen Gefäße sein, wo es durchfließt auf andere. Und das ist so ein Segen, so bereichernd, Herr, zu erleben, wie du uns gebrauchst und andere Menschen beschenkst durch uns, wenn wir mit beschenkt. Also Herr, segne jeden Einzelnen, der hier ist. Und geh mit uns, wenn wir rausgehen in unser Missionsfeld. Jeder an seinem Platz. Danke, dass du dabei bist, Herr. Amen.